Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Mitbestimmen, mitentscheiden, was in der Schweiz, in deiner Stadt oder in deinem Dorf so passiert. Aber mal ehrlich, so wirklich scheint es niemand zu interessieren.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Den Eindruck hat man, zumindest wenn man die Stimmbeteiligung anschaut vom gestrigen Abstimmungssonntag. Es ist zwar kein heisses Eisen auf dem nationalen Parkett zur Abstimmung gestanden, aber es hat doch mehrere kantonale und kommunale Abstimmungen gegeben. Die Stimmbeteiligung in vielen Kantonen bei rund 30%. Am höchsten im Kanton Schaffhausen bei 52,2%. Seltenheitswert. Aber dort zahlt man auch einen Buss, wenn man nicht geht abstimmen. Kann man da überhaupt noch von einem demokratischen Entscheid oder sogar einer Demokratie reden? Von wo kommt die Abstimmungsmüdigkeit in der Schweiz? Darüber redet mein Kollege Fabio Schmid heute mit Yvonne Hegele. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHW und forscht im Bereich Politik, Verwaltungswissenschaften und Föderalismus.
Frau Hegele, herzlich willkommen beim Durchblick.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Ist es nicht erschreckend, wie tief die Wahlbeteiligungen in der Schweiz und aber auch im Ausland sind?
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Wahlbeteiligungen besonders tief sind. Also wir sehen sowohl in der Schweiz als auch international, dass sich eigentlich 40-60% der Wahl- und Abstimmungsberechtigten regelmäßig beteiligen. Da folgt die Schweiz eigentlich dem internationalen Trend und ich würde sagen, das ist jetzt nicht grundsätzlich bedenklich oder sehr tief.
Mhm. Also dem Beispiel jetzt gerade von Paris, jetzt sind ja 4% abstimmen für die Fußgängerzone, dass weniger Autos fahren. Das ist ja schon recht tief, 4%.
Ja, das stimmt natürlich. Also in einer idealen Demokratie und einer idealen Welt würden sich natürlich immer alle Wahl- und Abstimmungsberechtigten beteiligen. Aber was mir auch sehr wichtig ist, ist zu betonen, dass es natürlich auch gut wäre, wenn diejenigen, die abstimmen und sich beteiligen, auch sich informieren und sich eine Meinung bilden worüber abgestimmt wird. Das ist so mal das eine. Also nur alleine hohe Abstimmungs- und Wahlbeteiligung alleine macht noch nicht eine inhaltlich gute Entscheidung aus. Und gerade das Beispiel Paris, das muss man auch ein bisschen einordnen. Ja, also in Paris oder in Frankreich allgemein gibt es erst seit wenigen Jahren diese Möglichkeiten oder werden sie seit wenigen Jahren erst ausgiebig genutzt oder ausgiebiger genutzt, dass überhaupt das Volk direkt demokratisch sich beteiligen kann. Da haben wir in der Schweiz natürlich eine ganz andere Kultur. Und was man auch beachten muss, dieses Beispiel aus Paris, da war die Entscheidung nicht bindend. Das kann natürlich Leute schon davon abhalten und demotivieren, den Aufwand zu betreiben, sich an so etwas zu beteiligen, wenn man dann am Ende nicht weiß, ob die Entscheidung wirklich auch umgesetzt wird.
Es ist ja aber gleich ein Privileg, dass wir überhaupt davon abstimmen. Warum meinen Sie, nutzen das trotzdem nicht alle?
Ja, also die Annahme, die in Demokratien so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass wir davon ausgehen, dass diejenigen, die sich nicht beteiligen, die nicht abstimmen, die nicht wählen gehen, sich dann eben dem Votum der Mehrheit einfach beugen. Das sind vielleicht Leute, die eben sich nicht informieren möchten oder können oder wollen, die vielleicht aber auch keine besonders starken Interessen in diesem Thema haben und dann sagen, ja gut, es betrifft mich vielleicht nicht, ich kann mir da jetzt auch keine Meinung dazu bilden, sollen doch diejenigen sich äußern, die das können. Das wäre sozusagen die positive Interpretation dessen, warum Leute nicht wählen und abstimmen gehen. Es wird natürlich schon immer wieder diskutiert, ob die niedrigere oder niedrige Wahlbeteiligung auch ein Symptom von sogenannter Politikverdrossenheit oder grundsätzlich einem fehlenden Vertrauen in Politik und in den Staat sind. Und wenn man das natürlich feststellt oder die Annahme hat, dann muss man sich natürlich als Politik und als Staat überlegen, was können wir grundsätzlich tun, um das Vertrauen der Menschen wieder weiter zu stärken und das Interesse auch anzuregen.
Wenn jetzt salopp gesagt eine Handvoll Menschen für alle mitbestimmt, ist denn das eigentlich noch eine Demokratie?
Die Sorge, die dahinter steckt, ist natürlich ein Stück weit, dass die Handvoll von Personen nicht repräsentativ sind oder für die gesamte Bevölkerung. Dazu können wir aus der Wissenschaft gar nicht gefestigte Ergebnisse liefern, weil wir natürlich nicht wissen, wie die andere abstimmen würden. Das heißt, wir können gar nicht richtig sagen, wie repräsentativ das ist. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, dann ist natürlich die Sorge, die auch dahinter steckt, dass dann die Entscheidungen nicht legitimiert sind, oder die politischen Entscheidungen oder weniger legitimiert sind. Und da ist es so, dass diese Legitimation durch Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen ein Teil dessen ist, warum oder wie sich eine Demokratie oder auch eine direkte Demokratie legitimiert. Es gibt natürlich auch noch andere Aspekte. Grundsätzlich zeichnet sich eine Demokratie und eine legitime Entscheidung auch dadurch aus, dass der Prozess der Entscheidungsfindung legitim ist. Das heißt, dass alle zumindest die Möglichkeit hätten, an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. Und das, würde ich sagen, ist in der Schweiz und in den westlichen Demokratien, so wie wir sie zumindest in Europa auch viele oder die meisten kennen, durchaus gegeben. Und dann gibt es auch immer noch die Legitimation durch das Ergebnis. Das heißt, wenn durch so ein Verfahren gute Ergebnisse zustande kommen, die der Gesellschaft als Ganzes nützen, auch dann würden wir sagen, so eine Entscheidung ist legitimiert, auch wenn nur ein Teil der Bevölkerung wirklich partizipiert hat und wirklich teilgenommen hat. Also eben, wenn das ein Anzeichen von Politikverdrossenheit, von mangelndem Vertrauen ist, dann ist das schon bedenklich. Aber grundsätzlich ist es nicht so, kann man nicht sagen, dass eine Entscheidung nicht legitimiert ist, nur weil ein Teil der Bevölkerung nur teilnimmt.
Jetzt, der Kanton Schaffhausen hat eine Abstimmungspflicht eingeführt. Also wer das Kuvert nicht abgibt, der zahlt einen Buß von 6 Franken. Funktioniert das?
Also wir sehen schon, dass im Kanton Schaffhausen bei einigen Abstimmungen höhere Beteiligungen sind als in anderen Kantonen. Wir sind jetzt aber nicht bei 100%, wir sind in der Regel auch nicht bei 80%, sondern eher so bei 60%. Das kann in anderen Kantonen schon auch mal ohne die Wahlpflicht erreicht werden. Was ein Kollege von mir aber erforscht hat, herausgefunden hat, ist, dass wir dort eine sehr hohe Anzahl an ungültigen oder leeren Wahlzetteln finden oder Abstimmungszetteln. Das bedeutet natürlich, die Wahlpflicht bringt die Leute vielleicht vermehrt dazu, den Zettel zu verschicken oder vielleicht sogar noch an die Wahlurne zu gehen. Aber wenn dann eben keine Entscheidung damit verbunden ist, dann ist die Frage, ob sich das dann tatsächlich lohnt und ob das was bringt. Ja.
Diskutiert Politik oder aber auch die Wissenschaft über eine Mindestquote? Wäre das überhaupt nützlich?
Ja, es gibt in anderen Ländern teilweise Mindestquoten, vor allem beispielsweise bei Verfassungsreferenten, oder da muss dann beispielsweise 50% der Bevölkerung an der Abstimmung teilnehmen, dass sie dann überhaupt bindend ist. Grundsätzlich, also es wird in der Schweiz eher nicht diskutiert und ich glaube auch, es passt nicht so richtig in die Schweizer Kultur. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir gehen eigentlich davon aus, dass diejenigen, die nicht an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen, sich dann dem Willen der Mehrheit beugen. Wenn wir ein Mindestquorum einführen, dann wird es nicht zur Wahl gehen, nicht zur Abstimmung gehen, de facto zu einer Nein für die Vorlage. Das würde also sozusagen das ganze System ein Stück weit auf den Kopf stellen. Daher glaube ich, dass das in der Schweiz nicht wirklich eine Option ist, die nicht passen würde, die aber auch wahrscheinlich die Wahl- und Abstimmungsbeteiligung am Ende nicht erhöhen würde.
Was meinen Sie, wäre eine Online-Abstimmung oder eine digitale Form von Abstimmung eine Lösung, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen?
Also wissenschaftliche Studien zeigen, dass Online-Abstimmungen viele Vorteile haben. Also sie bieten Personen, die zum Beispiel im Ausland leben, die mobilitätseingeschränkt sind oder auch jungen, technikaffinen Leuten die Möglichkeit, sich schneller und einfacher zu beteiligen. Die Studien zeigen aber auch, dass im Großen und Ganzen damit nicht im großen Stil die Beteiligung grundsätzlich erhöht werden kann. Das ist vielleicht am Anfang beim ersten Mal, interessiert es dann vielleicht manche, wie es funktioniert, aber mittel- bis langfristig ist das leider auch kein Instrument, um die Beteiligung grundsätzlich zu erhöhen. Was wir aber schon sehen, ist, dass das einen Reputationsgewinn für den Staat bringen kann. Ja, also dann kann der Staat zeigen, er ist moderner, er nutzt die digitale Infrastruktur und bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, hier auch wirklich schnell und effizient sich zu beteiligen. Zumindest denen, die das möchten.
Also Sie haben gesagt, kurz- bis langfristig oder mittel- bis langfristig, was müssen wir denn, wie müssen das gestaltet sein, dass es dann weiterhin genutzt wird und nicht einfach nur zum Ausprobieren genutzt wird?
Ich glaube, dass das nicht, dass der Mechanismus da nicht wirklich das Online ist, sondern dass es eigentlich darum gehen sollte, die Bevölkerung grundsätzlich zu motivieren und zu interessieren, auch für Politik. Und ich glaube, ein Mittel kann wirklich diese persönliche Betroffenheit auch sein, dass man wirklich auch den Bürgerinnen und Bürgern oder den Wahlberechtigten, Abstimmungsberechtigten aufzeigt, warum es für sie persönlich wichtig ist, zur Abstimmung zu gehen. Also gerade im März, kann ich ein Beispiel nennen, gab es in der Ostschweizer Gemeinde eine Abstimmung. Da hat die Nein-Seite mit gerade mal 4 Stimmen Vorsprung gewonnen. Ja, also es ist ein kleines Dorf mit nicht so vielen Einwohnern, aber trotzdem 4 Stimmen. Wenn 5 Leute mehr, die mit Ja gestimmt hätten, zur Abstimmung gegangen wären, dann wäre es ein ganz anderes Ergebnis gewesen. Und das sind dann immer die Geschichten, die ich gerne erzähle und sage, es lohnt sich, abstimmen zu gehen, weil es kann wirklich einen Unterschied auch machen. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, wie man die Leute dazu bringt, sich mehr auch zu engagieren, zu interessieren, auch für Politik und auch ihre Stimme dann einzugeben.
Wissen Sie noch, um was es gegangen ist mit der Abstimmung?
Ja, um Windräder, tatsächlich okay. Den Bau von Windanlagen, genau, okay. Das hat mobilisiert. Ja. Das ist natürlich der nächste Punkt, oder? Wenn es Themen sind, das sehen wir auch eindeutig, die politisch kontrovers sind, wo vielleicht auch eben dann wieder persönliche Interessen involviert sind, dann gehen die Leute auch eher zur Abstimmung. Das heißt, man kann auch daran versuchen zu drehen, eben zu zeigen, warum ist das wichtig, das Thema, was hat das für Auswirkungen auf euer konkretes Leben? Wir haben beispielsweise auch letztes Jahr bei der Abstimmung über die 13. AHV-Rente und die Renteninitiative eine der höchsten Stimmbeteiligungen bei Abstimmungen in den letzten Jahren gesehen, einfach weil da den Leuten bewusst war, es hat was mit ihnen zu tun, es hat Auswirkungen für sie, wie sie dann im Alter versorgt sind.
Mhm. Gibt es jetzt Länder, wo so E-Votings schon zulassen?
In der Schweiz sehen wir das ja auch. Also einzelne Kantone stellen das ja auch schon zur Verfügung, vor allem für Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer. Und eben die Befunde, die ich vorher genannt habe, die stammen eben aus Studien zu diesen Ländern. Teilweise, es gibt Studien aus der Schweiz, aber auch international, die das eben zeigen, ja.
Was gibt es sonst für alternative Formen von der politischen Beteiligung?
Ja. Was wir tatsächlich sehen in unserer Forschung und in unseren Projekten auch, die wir machen, ist, dass sowohl Gemeinden, hauptsächlich auf der Gemeindeebene, aber auch von Seiten Bürgerinnen und Bürgern eher dialogorientierte Beteiligungsformate angefragt werden oder gefordert werden. Das kann sowas sein wie Einwohnerinnenräte, runde Tische, World Cafés. Und da ist, glaube ich, der Punkt, dass die Bürgerinnen und Bürger dann wirklich an der Lösungsfindung beteiligt werden können, wirklich ihre Anliegen auch einbringen können. Bei der Abstimmung kann man ja wirklich am Ende nur Ja oder Nein sagen, so wie es auf dem Papier steht. Aber bei so offeneren, dialogorientierten Beteiligungsformaten kann man sich da wirklich eher dann auch in die Lösungsfindung integrieren. Und was wir auch sehen, sind sogenannte ko-kreative Prozesse, die viel stattfinden oder vermehrt stattfinden, wo dann Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, aber auch wirtschaftliche Akteure in die Umsetzung von Politik dann einbezogen werden. Also wenn tatsächlich eine Entscheidung gefallen ist, gibt es ja immer noch viele Entscheidungen, wie genau man das jetzt durchführt, wie man das genau umsetzt. Und auch da gibt es vermehrt einfach diese dialogorientierten gemeinsamen Zusammenarbeitsprozesse einfach als alternative Formen auch hier sich zu beteiligen politisch jenseits von Abstimmen.
Frau Egli, danke vielmals für das spannende Gespräch und fürs Mitmachen beim Podcast Durchblick.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Das Gespräch geführt zum Thema Abstimmungsmüdigkeit in der Schweiz hat mein Kollege Fabio Schmid. Mein Name ist Sabine Steiger und ich gebe dir jetzt noch einen Random Fact vom Reto Scherr mit auf den Weg.
Pro Jahr werden mehr Monopoly-Noten gedruckt als US-Dollar. Schätzungen sagen, dass im Jahr etwa 50 Milliarden Monopoly-Noten produziert werden. Zum Vergleich, die US-Notenbank druckt pro Jahr etwa 25 Milliarden Dollar-Noten. Seit 1935 sind übrigens 250 Millionen Spiele verkauft worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.